Willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. In dieser Episode geht es weiter mit dem Tarantino-Ranking und wir sind inzwischen angekommen bei Death Proof, auf Deutsch Death Proof, todsicher. Ich habe jüngst nochmal ein Interview gelesen mit Tarantino, wo es wieder um seine magische Filmografie von 10 Filmen geht, nach denen er Schluss machen möchte. Und sein Bedürfnis, dass er unbedingt gerne eine perfekte Filmografie gemacht hätte. Er selber kommt sich ein bisschen schlecht vor, weil er sagt, dass Death Proof nicht mit dazugehören würde. Er hätte so gerne eine perfekten Szene abgeliefert. Das geht nicht. Er nennt ihn den schlechtesten Film, den er jemals gemacht hat. Ich möchte versuchen, das ein bisschen zu widerlegen. Es ist in gewisser Weise vielleicht sein schlichtester, manche würden sagen dümmster, aber irgendwie auch sein schlauster Film, weil er dem Grindhouse-Genre, das er damit nicht persiflieren wollte, sondern eine Hommage bieten wollte, fast noch ein bisschen überboten hat. Er sagt, dieser Film ist der schlechteste, den er gemacht hat, und er hätte ihm in Hollywood 3 gute Filme gekostet und fast die Karriere.
Ja, aber warum sagt er das? Warum hält er denn diesen Film für einen schlechten oder für nicht gelungen? Dass der Film ein Grindhouse-Film ist, dass der Film zu einer Doppelvorstellung im Autokino gehört, das hat er ja beabsichtigt. Genauso hat er die Autoverfolgung beabsichtigt, genauso hat er die Lapdance-Szene beabsichtigt, genauso hat er die Figur von Kurt Russell beabsichtigt. Das sind alles Sachen, die er liebt. Wenn man Cinema Speculation liest, ist ein großes Kapitel solchen Grindhouse-Filmen gewidmet. Auch Rolling Thunder, der Mann mit der Stahlkralle, als ein Vorbild, Duell von Steven Spielberg ist hier enthalten. Stuntman, also Kurt Russell als Stuntman Mike, ist eine Figur ganz nach dem Geschmack von Tarantino, und Michael Parks spielt auch mit. Ich finde sogar, ähnlich wie du es schon angedeutet hast, als Grindhouse-Vehikel, als eine Hommage an die B-Movies, die Actionfilme der 70er Jahre, Fluchtpunkt San Francisco insbesondere, ist der Film nahezu perfekt. Das Drehbuch ist genauso geschrieben, wie man sich einen Tarantino-Grindhouse-Film erwarten würde. Es ist eine liebevolle Hommage, sowohl was die Frauen anlangt, als auch Kurt Russell, als auch die Autoverfolgung, als auch die mexikanischen, die texanischen Bars in Austin, Texas. Ja, aber nun sag mal, gibt es eine Begründung? Ich habe von Tarantino nichts gelesen, was diesen Film so denunziert.
Tarantino begründet sich selber nicht. Er schwimmt eher so ein bisschen in seiner Wortwahl. Er bereut ein wenig die Struktur des Films, obwohl er mit 107 Minuten sogar sein kürzester Film ist. Verweist er auf gewisse Längen, allerdings auch in der Kombination mit Planet Terror, dem Robert Rodriguez-Film, mit dem er versucht hat, das Grindhouse-Erlebnis, nämlich der aneinander mutierten Filme, die ein Gesamtgrundgefühl, so einen gewissen Berauschenszeit darstellen sollen, so mit ins Kino zu bringen. Hat er ja, glaube ich, in Deutschland nicht gemacht. Das hat er versucht, in den USA so ins Kino zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie oft das gelaufen ist. Es wurden ja auch diverse Fake-Trailer zu, was war das, Werwolf-Zombies oder Werwolf-Vampiren gemacht, die dann zwischen den Filmen gelaufen sind. Ich glaube, dass er mit dem Gesamtkonstrukt nicht zufrieden ist. Aber ich finde, wenn man sich diesen Film anschaut, diese 108 Minuten, ein großer Kritikpunkt, den bringt man aber immer, das ist ein Totschlagargument bei Tarantino-Filmen, das ist die sogenannte Dialoglastigkeit. Aber diese Dialoge sind, worauf du auch schon hingewiesen hast, extrem gut geschrieben. Davon mal ganz abgesehen, es ist, glaube ich, der erste Film, in dem er nicht mit Robert Richardson, seinem Kameramann, zusammengearbeitet hat, sondern der Director of Photography, das war er diesmal selbst. Und ich finde, das sollte er ruhig öfter machen. Ich finde gerade auch, was die Verfolgungsjagden angeht, er geht ja im Making-of von Death Proof drauf ein, geht er wirklich ans Limit dessen, was sich ohne Computereffekte, sondern mit echten Stuntautos darstellen lässt. Er zieht da einen sehr interessanten Vergleich, nämlich den von hier Friedkin, mit French Connection. Er sagt, dass der typische amerikanische Autoverfolgungsjagdfilm so montiert ist, also gerade was die Platzierung von Kameras angeht, dass du dir oft aus der Höhe zeigst, aus Hochhausfenstern hinaus, zeigst du die Straße und zeigst die Verfolgungsjagden, während Death Proof ja aufgrund der Verfolgungsjagd auf dem Highway eher dem australischen Vorbild folgt, dem Mad Max Vorbild, nämlich der Kamera, die sich auf Autositzhöhe oder auf Lenkradhöhe befindet. Allein das zeigt schon, mit welcher Klasse er an diesen Film herangegangen ist.
Ja, in French Connection sieht man tatsächlich von der Hochbahntrasse aus, vor allem die Autoverfolgungsjagd, weniger Bullet, was natürlich auch ein Vorbild ist, was auch in Tarantinos Buch Cinema Speculation natürlich ausführlich beschrieben wird, aber nicht wiederum nicht so ausführlich, dass er immer zu die Automarke nennt und die Verfolgungsjagd genau beschreibt. Das tut er gerade nicht, sondern bei Bullet kommt es ihm geht es ihm fast vollkommen um die Schauspielerleistung von Steve McQueen und Robert Vaughn. Wir haben hier bei Death Proof natürlich beeindruckende schauspielerische Leistung sowohl der Darstellerin als auch von Kurt Russell. Aber wir haben natürlich nicht einen so eleganten Helden wie Steve McQueen. Wir haben mindestens zwei, eine sehr kurze, mit dem Tod endende Sequenz mit Russell, der auf ein Auto, das ihm entgegenkommt, zurast. Und wir haben dann den Racheakt sozusagen mit dem zweiten Frauenquartett, das dann Kurt Russell den Tod bringt. Und das ist sehr, sehr gut strukturiert. Dazu haben wir die für Tarantino so typischen Dialoge mit Kurt Russell, der Frauen untereinander, einmal an der Tankstelle, einmal in der Bar. Und das Kuriose und aber wahrscheinlich Beabsichtigte ist, dass diese Gespräche untereinander, die voller Neckereien natürlich sind, voller Anspielung und Provokation, dass unter den Frauen, dass sie genauso sind wie die Gespräche, Tarantinos Gespräche unter Männern. Ne? Also sie reden genauso, sie reden sogar über Autos so. Da ist dann eine Frau, die dann sagt, so, das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber zwei sind Stuntfrauen und die kennen sich sehr gut aus mit Autos. Es geht hier um einen 1970er Dodge, den sie unbedingt haben wollen und mit dem sie dann schließlich fahren und gegen Kurt Russell antreten, oder Kurt Russell beobachtet sie, also eine völlig unlogische Wendung. Es steht mit dem Fernglas schon irgendwo rum, also hat sie wahrscheinlich die ganze Zeit verfolgt und jetzt kommt seine Chance und dann findet dieses große Wettrennen am Ende statt, oder nicht Wettrennen, sondern das Verdrängungsrennen. Und auch das wunderbare Detail des sogenannten, wie heißt es, Segelmastes, also eine der Frauen bindet sich auf die Kühlerhaube. Man nennt das Mast, glaube ich. So. Das ist wahrscheinlich sogar erfunden, aber das ist ja toll. Sie steht ja eben nicht wie ein Mast, sondern sie sitzt oder liegt auf der Kühlerhaube und ist mit zwei Gürteln an die beiden Fenster gefesselt. Und das ist so aufregend, weil sie da hin und her geschleudert wird. Der eine Gürtel reißt ab, dann ist noch ein Gürtel und schließlich ist gar kein Gürtel mehr. Sie hat noch die Handschuhe und Kurt Russell rammt immer zu das Auto und die Frauen siegen am Ende. Und dann diese Prügelszene ist ganz kurz. Man denkt, jetzt kommt eine epische Quälszene. Nein, endet, wird eingefroren und man sieht, wie die Frauen jubeln.
Bei diesen beiden Klicken, die gezeigt werden, aus je vier Frauen, man stellt sich selbst die Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, welche man eigentlich besser findet. Und obwohl die erste tragische endet, nämlich mit vier Todesfällen, gefiel mir die erste Frauenklicke fast noch ein bisschen besser. Ich frage mich, was aus Vanessa Ferlito geworden ist. Das ist die Frau lateinamerikanischen Ursprungs, die mit Kurt Russell noch über sein Buch redet und dann auch so einen ganz tollen Dialog führt. Kurt Russell fragt sie, mache ich dir Angst? Und dann nickt sie nur. Dann fragt er, ist es meine Narbe? Dann sagt sie, es ist dein Auto. Diese beiden, ja, das ist ganz toll. Also diese beiden Frauenklicken, die sind gut strukturiert. Mir gefällt die erste, glaube ich, noch wahrscheinlich ein bisschen besser, weil es sich halt um eine tragische Geschichte handelt und weil die Figuren oder die Darstellerin noch nicht so bekannt oder, ich sag mal, verbraucht sind. Also wir haben in der zweiten etwas naive Mary Elizabeth Winstead, die so ein bisschen dieses Cheerleader-Girl spielt, die einzige, die so ein bisschen naiv ist, neben Rose McGowan, die außerhalb dieser beiden Klicken steht. Aber wahrscheinlich nicht ohne Grund, und das ist halt ein bisschen misogyn auch, der einzige misogyne Moment, den Tarantino sich leistet im Film, als Blondine an der Theke dargestellt wird und die einzige, die sehr offensichtlich auf den Stuntman Mike reinfällt. Wir haben eine Clique 1. Machen wir gleich. Wir haben in der Clique 1 haben wir noch die Tochter von Sidney Poitier, die sich auch Sidney Poitier nennt. Sie heißt natürlich anders, blöderweise weiß ich ihren Namen nicht, die Hauptdarstellerin ist oder so ein Upcoming Star darstellt in Hollywood. Die ersten Billboards werden mit ihr aufgestellt. Und in der zweiten Clique...
Jungle Julia.
Und in der zweiten Clique hast du natürlich Zoe Bell als Stuntfrau, als auch Rosario Dawson, die auch ziemlich schnell die Zügel an sich reißt. Ich will noch mal kurz auf Kurt Russell zu sprechen kommen, der als Stuntman natürlich wie so ein Archetyp für Tarantino ist. So wie du auch schon über Cinema Speculation gesprochen hast, was ja auch schon eine Ode an Stuntman darstellt, oder so wie Once Upon a Time in Hollywood eine Ode an Stuntman darstellt, wo er letztendlich auch einen Stuntman verkörpert in Once Upon a Time in Hollywood, als Ehemann von Zoe Bell wiederum hier in Death Proof zu sehen ist, da wird der Kreis auch geschlossen. Das ist auch ein bisschen Hommage an den späteren Stuntman Cliff Booth, wie wir ihn sehen werden. Ich will noch mal kurz auf den coolen Kurt Russell zu sprechen kommen, wie er... Also die Wandlungsfähigkeit dieses Menschen ist ja bekannt, der sowohl die Schurken als auch die guten Menschen oder die Anti-Helden sehr gut spielen kann. Es ist immer so lustig, wenn man ihn in einem Audiokommentar mal hört, vor allem in den John Carpenter-Film, mit dem hat er alle Audiokommentare gesprochen, von das Ding über Klapperschlange bis zu Big Trouble in Little China. Er ist ja immer sehr hibbelig und hastig und spricht eher unsicher, aber wenn er in diese Rollen schlüpfen kann, dann ist er doch sehr dämonisch und macht das sehr gut. Da sieht man mal den Kontrast zwischen dem wahren Menschen und dem, was man leistet kann, wenn man vor die Kamera tritt.
Naja, das sollte man vom Schauspieler natürlich erwarten, aber dass er so hibbelig ist, ist schon bemerkenswert, denn das ist natürlich in diesem Film nicht, das ist auch nicht als Snake Plissken, das ist dann nicht in The Thing. Übrigens auch weniger in den Komödien, in denen er mit seiner Frau Goldie Hawn spielt. Und dabei sind die einigermaßen überdreht. Hier ist er tatsächlich ein Archetyp als Stuntman und wie zwei Burschen, die keine Rolle mehr spielen in der Bar, am Anfang bemerken, der hat sich wohl geschnitten, als er aus einer Zeitkapsel gefallen ist. Natürlich sieht er aus wie ein Mann der 70er Jahre. Wir haben es hier übrigens mit der Gegenwart zu tun. Es gibt ein Nokia-Handy, eine sehr rührende Szene, ich glaube mit der Musik von Ennio Morricone.
Ja. Nudgeo aus Blowout.
Ah ja.
Das gucken wir schon mal an, das ist ein ganz tolles Stück.
Blowout ist natürlich auch von De Palma, ist einer der Filme, auf die sich Tarantino immer bezieht und einer der drei entscheidenden Filme, glaube ich, hält Blowout für einen der großen Filme von De Palma neben Dress to Kill, der dritte ist The Obsession, Carrie als kommerzieller Film.
Und dann nennt er,
den bewundert er. Und dann lässt er gelten Blowout, Dress to Kill und Sisters, über den ein Speculation sehr ausführlich geschrieben hat. Film, der, also früher Film von 72, der sonst selten angeführt wird. Also jedenfalls erwartet die eine Frau, ich weiß nicht, Rosario Dawson, glaube ich, erwartet einen auch namentlich genannten Mann. Dann erklingt diese Musik und das ist die einzige romantische Szene, denn sie schreibt nämlich, vermiss dich, wann kommst du? Und das und ich dich auch, ne? Aber etwas knapp. Und später schickt sie irgendwie eine Nachricht, die in der mindestens zwei grammatikalische Fehler
sind. Das ist ja das Interessante an dieser ersten Gruppe auch, ne? Dass die sehr viel persönlichere Probleme besprechen oder zu behandeln haben, der Tod deswegen tragischer ist, während bei dem zweiten Quartett man ja oft das Gefühl hat, die sprechen eigentlich das Tarantino-Buch Cinema Speculation durch, weil die auch über Filmtheorien und so weiter reden. Ich will mal kurz auf Rose McGowan, die Blondine, zu sprechen kommen als Opfer. Es gibt diesen sehr extrem unangenehme Bild, das mich sehr, sehr berührt hat. Und damit meine ich nicht nur, als Kurt Russell, ihr sagt, ja, leider sind wir jetzt in die falsche Richtung abgebogen, nämlich links oder rechts. Und er dann ja die vierte Wand durchbricht und dann in die Kamera zwinkert, also den uns als Zuschauer sozusagen zum Mitwisser oder Mittäter macht. Das hat mich so ein bisschen auch erinnert an Funny Games von Haneke. Ich finde, das unangenehme Bild ist, als er Rose McGowan die Tür aufmacht und man halt noch nicht den Beifahrersitz sieht, der eher so aus wie so ein Käfig, sondern dieses Stahlrohr, ja, auf das er erst den Sitz montieren muss. Das wirkt auf mich wie eine Penetration, also wie eine Vergewaltigung an sich schon. Das ist dieses riesige Stahlrohr, auf das man sich nicht draufsetzen mag. Man kriegt da den Sitz dann drauf montiert, sondern dann erst losgehen kann. Das hat irgendwie extrem unangenehme Assoziationen bei mir ausgelöst. Ein sehr, sehr mächtiges Bild. Lustig war in dem Kontext nur, dass er unbedingt aufbrechen will und dann so sehr stofflich zu ihr sagt, wollen wir jetzt langsam mal los. Also er hat sich schon sehr früh darauf reingefahren, dass sie dasjenige Opfer ist, das er haben will. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen, Telefon von Don Siegel?
Ja, natürlich. Also ja, das ist schon sehr offenkundig. In Speculation schreibt er auch über Don Siegel und über Telefon und auch genau über Robert Frosts Gedicht, das nun sehr berühmt ist. Das Buch, das du erwähnt hast, ist ja übrigens so ein Notizbuch von Kurt Russell, in dem er die Frauen einträgt und sagt, ja, jetzt muss ich aber leider reinschreiben, da geht es um den Lapdance oder um Tanz jedenfalls, da muss ich reinschreiben, leider feige. Und daraufhin entscheidet sie sich anders und macht dann diesen atemberaubenden Lapdance. Und den Bronson wollte, also das ist in dem Film nicht Bronson, sondern Donald Pleasence, der die Schläfer weckt mit genau diesem Ende des Gedichts von Robert Frost. Miles to go before I sleep, und der dunkle Tann zieht mich hinan.
Das Interessante ist ja an Stuntman Mike, dass er Warren, den Barkeeper, kennt, der Spiel von Quentin Tarantino. So hätte man theoretisch auch eine biografische Notiz erstmals über den Stuntman Mike ja erfahren können, weil man ja nie wirklich herausbekommt, was er eigentlich, in welchen Filmen er mitgespielt hat, welche Art von Geschichte er hat. Bei Tarantino muss man auch mal sagen, ich habe selten, was heißt selten, es gibt ja nicht viele Filme, in denen er mitspielt, außer seine eigenen. So schlecht wie in dem Film hat Tarantino selten gespielt. Also er spricht nicht direkt in die Kamera, er guckt nicht direkt in die Kamera. Ich weiß nicht, ob er drauf gewesen ist in den Momenten. Er hat auf jeden Fall den Jägermeister mit eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob das so vielen hierzulande klar gewesen ist, dass die Amerikaner auch viel Jägermeister trinken. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so
ein eisgekühlter Jägermeister war zu der Zeit.
Aber
wir sprechen von 2007.
Ja.
Nein, da wird aber gesagt, Jägermeister, trinken Sie doch gar nicht. Ja, doch, wenn du es ihnen spendierst, dann trinken Sie alles. Auch den Jägermeister. Da stellen Sie sich vor, der hat ja gar nicht so viel Alkoholgehalt, aber da stellen Sie sich vor, dass der Jägermeister stärker wirkt als der Tequila. Also, ja,
ne. Aber ist das nicht toll, dass Stuntman Mike, als er angeschossen wird, einfach nur heulend fragt, wieso? Also er versteht gar nicht, warum der Spieß so umgedreht werden kann. Und dass es ein Modell gibt, in dem er selber verliert, dass er als Stuntman ja auch von der Stuntfrau, also von Zoe Bell, ja auch besiegt wird.
Ja, also am Ende ist er ohnehin eine infantile Figur. Aber am Ende zeigt es sich natürlich sehr deutlich. Er wird ja von allen drei Frauen geschlagen. Die schlagen ihn so wie ein Ping-Pong-Ball hin und her. Und am Ende bekommt er dann den Fußtritt von Zoe Bell. Ne? Also nicht einen Fußtritt, sondern einen Kung-Fu-Tritt. Ne? Und der ist dann auch sein Ende. Und das kann er nicht fassen, dass er von drei Frauen erst so vorgeführt wurde und jetzt sogar noch gestellt wird, nachdem er angeschossen wurde. Ist auch sehr schön, das Blut an der Fensterscheibe von innen ist natürlich vollkommen künstlich, ist eine rote Tusche. Und genauso die Verletzung, die nicht wie eine Verletzung aussieht, sondern billig draufgeschmiert. Ne? Die Wunde an seinem Oberarm sieht überhaupt nicht aus wie eine Schusswunde. Das sind so herrliche Details, wie auch manchmal die Sprünge, die zeigen, dass der Film eigentlich, dass der falsch zusammengeschnitten wurde. Also der Film Streifen und die.
Ja. Die gibt es nur in Teil 1, also bei dem ersten Quartett. Ab dem zweiten, ab der zweiten Frauengruppe ist der stringent gefilmt, ohne Fehler. Also ohne Grindhouse-Fehler.
Ja. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Manchmal ist so eine. Nee, du hast recht, da sind weder Unschärfen noch so Schmutz auf dem Film. Denn der zweite Teil beginnt ja auch an der Tankstelle in Schwarz-Weiß und schlägt dann erst um in Farbe und dann das ist vielleicht ein etwas gewollter Effekt, den es wahrscheinlich in den Grindhouse-Filmen nicht gegeben hat. Also warum hätten die Schwarz-Weiß, also na gut, bei den ganz frühen haben sie Schwarz-Weiß gefilmt, weil es billiger war. Ne? Und er wollte wahrscheinlich dann so ein bisschen sogar in dieser Tankstellen-Szene zu Beginn wollte er so ein bisschen Godard, wollte er dann so ein bisschen Nouvelle Vague. Könnte ich mir vorstellen. Da ist die Kameraführung ein bisschen anders, wenn die eine in die Tankstelle geht, wo sie im Übrigen ein Modemagazin kauft. Dann sagt der Tankstellmann, wie wär's denn mit der italienischen Vogue, ne? Um sie eigentlich hinter den Tresen zu locken. Er nimmt dann $27 für das Heft und zumindest zwei sind sehr interessiert daran, die italienische Vogue zu lesen. Ne? Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man in diesem Ort, übrigens Lebanon, Texas, glaube ich, dass man an der Tankstelle die italienische Vogue bekommt. Das sind so wunderbare Details und das allerschönste Detail, na, lass mich zwei nennen. Also das Detail, das eine Detail, in der Tankstelle gibt es das Horrormagazin, das Tarantino in den 70er Jahren gelesen hat, und Filmcomment. An einer texanischen Tankstelle gibt es Filmcomment. Und rechts auf dem Tresen steht der TV-Guide. Und das ist bei Tarantino, Tarantino liebte Fernsehzeitschriften. Also neben diesem Horrorfernsehen, das er immer gelesen hat, liebt er diese TV-Guides. Und da steht auch ein TV-Guide. Und ich weiß nicht mehr, mit welchem Titelblatt. Ah ja, CSI. Das zeigt sowohl die Zeit, in der es spielt, als auch Tarantinos eigene Mitwirkung bei CSI, für die er zwei Folgen inszeniert hat.
Ja, das ist komisch. Es muss ja eigentlich einen Grund geben, warum er den Film bewusst in Texas ansiedelt. Natürlich gibt es die Tankstellen-Szene, wo er darauf hinweist, in welchem Hinterwald man da eigentlich gelandet ist oder welche Hinterwüste. Die Rednecks, aber ansonsten wäre es theoretisch eigentlich nicht nötig gewesen, von seinem kalifornischen Setting abzuweichen. Wer wollte dem Ganzen einen neuen Farbtupfer geben, ne?
Lass uns mal überlegen. Also der Mann, der den 1970er Dodge verkauft, ist ein Farmer, übrigens eine herrliche Klischeefigur, in einem Mechaniker-Overall. Und der ist ein richtiger Hinterwäldler. Und ich sage dir, der Typ ist nicht weit entfernt von den beiden Burschen in Deliverance, die den Ned Beatty vergewaltigen.
Ja, das kann sein, ja.
Deshalb Texas.
Ja, ich finde ja, was mich fast noch am meisten mit eingenommen hat für den Film, ist diese Zwischenepisode zwischen diesen beiden Vierergruppen, nämlich die Einblendung von Michael Parks und seinem Sohn, ja, dem Sheriff, den wir ja kennen aus den Kill Bill-Filmen und aus From Dusk Till Dawn. Und er macht immer diesen, er spricht immer Dr. Blonde immer an, die Ärztin. Und das ist ganz toll, weil er redet immer mit Dr. Blonde an und verarscht sie. Das ist ein Insider-Witz, den er da hat, den wir niemals verstehen werden, weil wir die Geschichte nicht kennen und die uns nicht verraten wird. Das heißt, es ist fast wie ein eigener Film, aus dem wir nur einen Kurzausschnitt mitbekommen. Denn was ist zwischen den beiden los, zwischen Michael Parks und Dr. Blonde? Warum macht er das? Und das ist ja sozusagen ein auf den Tisch kehrender Sache, die wir irgendwie mitbekommen sollen, aber wir erfahren nie, warum das so ist. Das heißt, wir kriegen einen Ausschnitt aus dem Leben des Sheriffs und Tarantino hat keine Lust, uns den ganzen Joke darum zu erklären. Das finde ich ja auch gerade gut.
Ja, es liegt vielleicht die Vermutung nahe, dass sie nicht Doktor ist. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht Doktor ist. Naja, jedenfalls ist es herrlich, wenn Parks mit seinem Sohn über den Gang geht. Das ist eine ziemlich kurze Strecke, aber er erklärt den ganzen Fall. Er weiß auch, dass Russell die ermordet hat, obwohl er selbst schwere Verletzungen hat. Er rekonstruiert das. Sein Sohn hat überhaupt keine Ahnung. Und sagt, ja, aber Papa, er ist doch so schwer verletzt. Wie erklärst du denn das? Ja, Sohn, das verhält sich so. Da hatte ich schon mal so einen Fall. Ne? Und übrigens, da wir noch bei Kill Bill über die Krankenhausszene sprachen und du sagtest, na, da ist ein bisschen zu grell, wie sogar auf der Augenklappe von Daryl Hannah das Kreuz zu sehen ist. Ne? Und hier haben wir eine Schwingtür und auf beiden Seiten der Schwingtür auf dem Fenster ist auch dieses rote Kreuz, aber nicht rot, sondern schwarz. Und man sieht es die ganze Zeit, zwei schwarze Kreuze in einem Krankenhaus, ne, wo sowieso schon überall darauf hingewiesen wird, dies ist ein Hospital, ist sogar noch die Schwingtür gezeichnet mit diesen Kreuzen, damit man sieht, aha, wir befinden uns in einem Krankenhaus. Ne? Und Michael Parks hat also diese, Tarantino nennt das in seinem Buch Paradeszene, spricht 5 Minuten und kommt dann auch überhaupt nicht mehr vor und sagt dann so, ich könnte das so machen, ich könnte zu allen NASCAR-Rennen gehen, das wäre am bequemsten. Aber tatsächlich muss er den Fall dann ja auch nicht mehr verfolgen und kommt auch nicht mehr vor, wie übrigens ja die Geschichte mit dem Hinterwäldler, der den Dodge verkauft auf seinem Farmanwesen, mit der Cheerleaderin, die zurückbleibt bei ihm. Auch das wird nicht mehr verfolgt. Da fürchtet man Schlimmes, denn als sie auf dem Stuhl, auf dem sie sitzt, wo sie sich ausgeruht hat, als sie aus dem Schlummer erwacht, sieht man nur den Overall vor ihr. Und sie wurde tatsächlich von Rosario Dawson als Köder zurückgelassen. Also als Pfand für das Auto.
Aber ist es nicht irre, wie Stuntman Mike jede Art von Schmerz auf sich nimmt, auch den Krankenhausaufenthalt danach weitermacht, aber durch den unerwarteten Streifschuss völlig die Kontrolle und die Nerven verliert. Ne? Ja. Der Schmerz ist ja vergleichsweise viel, viel geringer. Und wie dann wiederum das zweite Heldinnenquartett über sich hinauswächst und einen Menschen totschlägt, was gar nicht unbedingt in deren Biografie so angesiedelt gewesen ist. Ja. Das ist überhaupt nicht offensichtlich. Der letzte Tritt ist ja, ich weiß nicht, ob er von Zoe Bell ist, ist ja mit der Stiefelspitze ins Gesicht, sodass der Kopf dann sozusagen auch implodiert. Das sind ja Szenen, die überhaupt nicht darauf hindeuten, dass es bei diesen Menschen so angelegt gewesen ist. Ne? Das ist natürlich auch das gewisse Art, das Exploitation-artige. Aber halt angemessen. Wenn du das mal vergleichst, ich weiß nicht, ob du Planet Terror gesehen hast, den Zombie-Film von Rodriguez, der in dem Grindhouse doppelt mit drin war. Das ist halt leider genau die Art von Grindhouse-Genre, auf die man sofort gekommen wäre. Ja, dann nehmen wir einen Monsterfilm mit zerplatzenden Köpfen und nehmen wir dann die Zombies. Mhm. Und dann besetzen wir dann auch hier den Goonie, wie heißt er noch? Josh Brolin. Für solche Sachen, während wahrscheinlich niemand bei der Ankündigung Tarantino und Rodriguez drehen einen Grindhouse-Film noch gekommen wäre, dass Tarantino sich als Genre, heute würde man sagen, klar, man kennt sein Buch, aber dass er sich dann einen Highway-Film nimmt mit einem Stuntman, der Leute mit seinem Auto totfährt, als auch Leute, die in seinem Auto sitzen, tötet, durch das Auto, in dem Auto, nämlich Rose McGowan, dass er das macht, das war doch relativ frisch.
Ja, also damals überwältigend, aber nicht vollkommen überraschend. Ich kann mich erinnern, dass mir die Idee der Doppelvorstellung mit dem Rodriguez-Film so einleuchtete, als auch Grindhouse, als auch Autoverfolgung, als auch Kurt Russell, als auch die Frauen. Als ich den Film sah, fand ich es vollkommen selbstverständlich. Ich mag den Film jetzt noch lieber und komme schon mal zu der Bewertung. Zwar 5 Sterne, aber nicht heranreichend an Gilbert und Jackie Brown, die zu meinen allerliebsten Filmen gehören. Dieser Film ist aber absolut gelungen. Tarantino sagt, die reine Kinoerfahrung, wir haben hier die reine Kinoerfahrung, wir haben die Zitate, wir haben die handwerkliche Umsetzung und wir haben die Hommage an das 70er Jahre Grindhouse-Kino und das Kino, das Tarantino wahrscheinlich am meisten liebt, neben so vielen großen Meisterwerken hat er das Grindhouse-Kino immer geschätzt. Übrigens ist er nie, liest man in Cinema Speculation, er ist nie ins Autokino gegangen, sondern immer in die Grindhouse-Kinos in Los Angeles.
Das wundert mich aber auch nicht, denn jemand wie er ist jemand, der in der dritten Reihe sitzen will, direkt vor sich die Leinwand.
Der war auch zu jung, er konnte ja nicht selbst
Auto fahren. Aber auch wenn du ein Auto hast, bist du abgelenkt, irgendwie durch den Sitz oder was zu knabbern und so weiter. Also ich freue mich sehr, dass du dem Film 5 Sterne gibst, was mir so ein bisschen Überraschungsmoment zwar nimmt, denn ich gebe dem Film auch 5 Sterne. Ich kann sozusagen nicht in diesen Chor mit einstimmen, der sagt, dass das einfach nur ein trashiger Film ist, der ihm 3 weitere Filme gekostet hat.
Welche denn? Inglourious Basterds hat er ja schon vorbereitet.
Ja, der kam genau, davon mal abgesehen. Also ich denke auch, dass es nicht sein bester 5-Sterne-Film ist. Ich halte Pulp Fiction für besser, ich halte Inglourious Basterds für besser und ich halte beide Bill-Filme für besser. Ich finde ihn allerdings besser als Jackie Brown, was zunächst vielleicht kontraintuitiv erscheint, da natürlich Jackie Brown irgendwo der intelligentere Film ist. Aber mir hat Death Proof einfach mehr Spaß gemacht und ich habe daran für mich mehr Leidenschaft wiederentdecken können als bei Jackie Brown.
Ja, Intelligenz spielt hier zwar keine Rolle, aber dass der Macher intelligent ist, das kann man doch annehmen. Ne? Ja. Merkt man auch.
Ja. Also dieser Film kriegt von uns beiden 5 Sterne.
Ja, bis demnächst.
Bis bald.